Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi und in der letzten zweiwöchigen Pause ist eine ganze Menge passiert. Nämlich neuen Job für einen Fahrer, neuer Job für den anderen Fahrer. Wir haben Entscheidungen zur nächsten Fahrzeuggeneration der Formel E. Und über all das will ich heute reden mit Tobi. Hallo!
Einen wunderschönen guten Tag.
Wie geht's dir, mein Liebster?
Mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir?
Ja, doch. Mir geht's auch gut. War ein bisschen viel zu tun in den letzten zwei Wöchelchen. Deswegen fiel in der letzten Woche der E-Pod aus. Aber ich finde das, also ist jetzt vielleicht natürlich weniger Content für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber dafür haben wir heute eine pickepacke volle Sendung, in der wir die wahrscheinlich überraschendste Meldung der letzten Wochen hören. Daniel Abt hat einen neuen Job. Und zwar was für einen. Das ist für mich echt der Hammer der Woche, oder? Der wurde ja rausgeworfen von seinem Team Audi in der Race at Home Challenge. Wir erinnern uns alle lebendigst, wie er ein Sim-Racer sein Rennen hat bestreiten lassen, als Streich gedacht, und der ist gehörig nach hinten losgegangen. Audi hat ihn danach gefeuert und suspendiert, also erst gesuspendiert und dann gefeuert. Tja, aber jetzt hat er dann doch relativ schnell ein neues Cockpit gefunden. Und zwar wird Daniel Abt schon beim Berlin-Saisonfinale dieser aktuellen Saison zurückkommen in die Formel E. Und zwar mit dem chinesischen Team von NIO 333. Die haben nämlich den bislang relativ erfolglosen Ma Jinghua auch vor die Tür gesetzt. Die offizielle Begründung dafür ist, dass er aufgrund der Reiserestriktionen momentan nicht groß nach Europa reisen darf. Und deswegen wird er die nächsten Rennen aussetzen. Und als Ersatzmann für Ma Jinghua fährt Daniel Abt in Berlin-Tempelhof im NIO. Tobi, was hältst du davon? Erstmal Glückwunsch an Daniel natürlich. Einem Fahrer kann man zu einem neuen Job immer gratulieren, denke ich. Was hältst du davon?
Ich glaube, dass NIO sich damit definitiv verbessert. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Nicht nur in sportlicher Hinsicht, auch was aufgefallen ist, dass der Aktienkurs von NIO nach der Bekanntgabe um knapp 15% angestiegen ist. Worüber sich dann auch Daniel Abt lustig gemacht hat. Das hat eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun, denn wir wissen ja, das Rennteam ist nicht mehr im Besitz von NIO, sondern NIO ist noch Sponsor. NIO ist ja ein chinesisches Start-up, das Elektrosportwagen herstellt. Und die sind ein bisschen in Finanzprobleme geraten und haben deshalb ihr Rennteam, das ihnen noch bis Frühjahr 2019 gehört hat, verkauft an Lisheng Racing. Das ist ein chinesisches Unternehmen, das relativ viel im Rennsport macht, unter anderem im Tourenwagenbereich. Und die sind jetzt ein neuer Eigentümer des Teams. Und die werden dann jetzt bei den Rennen in Berlin ohne chinesischen Fahrer antreten. Dafür stattdessen mit einem britischen Oliver Turvey und einem deutschen Daniel Abt.
Ich finde, NIO hat jetzt überraschenderweise, NIO, ja, muss man glaube ich so feststellen, das Hinterbänkler-Team der Formel E, bislang als einer der, ich glaube, es gab es in der Formel-E-Geschichte noch nie, dass ein Team eine Saison komplett ohne Punkte abgeschlossen hat. Korrigiere mich, falls ich da falsch liege. In der aktuellen Saison ist NIO jedenfalls das einzige Team ohne Zähler. Dragon ist dann das zweitschlechteste Team, hat einen achten Platz mit aus Saudi-Arabien genommen. NIO muss also punkten und will das versuchen mit Daniel Abt und Oliver Turvey. Und ich finde, dass diese zwei Jungs mit zu den stärksten Fahrerpaarungen in der ganzen Formel E inzwischen gehören. Oliver Turvey meiner Meinung nach und auch der eindeutigen Meinung des gesamten Paddocks, einer der unterschätztesten Fahrer, ist das ein Wort? Ich weiß nicht. Die es irgendwie gibt im ganzen Fahrerlager. Der leidet enorm darunter, dass er in den letzten Jahren nie so wirklich ein konkurrenzfähiges Auto gehabt hat. Ist in Führung liegend in Mexiko ausgefallen vor 3 Jahren. Hätte also da auf jeden Fall noch einen neuen Rennsieg verbuchen können. Bislang steht Oliver Turvey in dieser Saison halt auch punktlos, ne? Da Platz 12 in Santiago, sein bestes Ergebnis. Hat auch noch kein Rennen gewonnen. Also beste Platzierung war Platz 2 für ihn. Wenn dieser Vorfall in Mexiko nicht gewesen wäre, damals noch mit dem NIO Team, beziehungsweise Next EV hieß es damals, glaube ich. Jedenfalls NIO auf jeden Fall mit einer der stärksten Fahrerpaarungen meiner Meinung nach. Auch deiner Meinung nach?
Wir haben 12 Fahrerpaarungen und
und keine ist also, schlecht, hast recht. Ja.
Es ist keine schlecht, wie gesagt, also als stärkste Fahrerpaarung würde ich sie per se nicht bezeichnen. Ich glaube, da haben wir zum Beispiel mit Wern und Felix da Costa nochmal eine etwas andere Hausnummer.
Das glaube ich doch auch, ja.
Ja, aber ich denke mal, zu den Top 10 kann man sie auf jeden Fall zählen. Nee, wie gesagt, das ist ganz marginal die Qualität, die wir im Formel-E-Fahrerfeld haben, ist auf einem unheimlich hohen Niveau und ich sag mal, da gibt's nur ganz wenige Piloten, bei denen man da tatsächlich echte Abstriche machen muss. Matschinger war einer von denen und von daher würde ich jetzt mich da gar nicht festlegen wollen, die wieviel stärkste Fahrerpaarung es ist. Das ist definitiv, sind beides Fahrer, die schon sehr gute Leistungen gezeigt haben, die schon um Rennsiege gekämpft haben, die auch schon auf dem Podium gestanden haben. Und wenn sie vernünftiges Material haben, traue ich denen das auch durchaus zu. Aber das, jetzt kommen wir zur großen Krux. Das ist in dieser Saison definitiv nicht der Fall. Auf eine Runde kann man das vielleicht noch ein bisschen wettmachen. Wir hatten Turvey ja zum Beispiel im NIO auch schon in der Superpole, ich glaube in Marrakesch war es. Also grundsätzlich ist das Auto ja nicht per se viel langsamer als alle anderen. Ja, aber was natürlich ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Effizienz. Und ich glaube, da haben wir doch 6, 7 Antriebsstränge im Feld, die deutlich effizienter sind als der von NIO. Und daher auch 15 Fahrzeuge, sage ich mal, die stärker einzuschätzen sind als die beiden NIOs im Rennen.
Vielleicht ist das ja mit dem Abt ein Geheimrezept und ist für ein Top-Ergebnis gut. Man weiß ja nie, oder? Und Berlin ist ja sowieso Abt-City, ne? Also Rennsieg und ist natürlich auch Audi-City, ne? Hat durchaus davon profitiert, ganz sicher, dass Audi in Berlin immer gut war. Aber trotzdem, bisherige Bilanz von Daniel Abt in Berlin ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Von daher, who knows? 6 Rennen hat er Zeit. Vielleicht wird da was draus.
Ja, möglich ist es. Wie gesagt, er fühlt sich da definitiv wohl. Hat ja da auch ein hervorragendes Rennen gezeigt. 2018 war es. Von daher, ja, ist jetzt natürlich die Sache, wie viel liegt da tatsächlich am Layout, wie viel lag vielleicht dann auch am Auto. Wie gesagt, es ist jetzt natürlich so, wir haben 6 Rennen in Berlin, genauso viele wie bislang dort ausgetragen wurden übrigens. Es gibt da tatsächlich 3 verschiedene Layouts und ja, ich sag mal, Abt hat gute Erfahrungen mit dem letzten Layout gemacht, das da verwendet wurde. Das sagt natürlich aber verdammt wenig davon aus, wie er da jetzt in einem ganz anderen Auto, in einem ganz anderen Team sich schlagen wird, ja. Wie gesagt, er hat schon 2-mal in Berlin auf dem Podium gestanden, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde kein Geld drauf wetten, dass da jetzt in den 6 anstehenden Rennen ein 3. Podiumsbesuch dazukommt.
Vermutlich eher weniger. Daniel Abt ist aber nicht der einzige Fahrer, der in Berlin neu dabei sein wird, beziehungsweise nicht neu, aber in einem neuen Dress dabei sein wird. Auch bei Mahindra gibt es einen neuen Piloten. Dort wurde ja ebenfalls ein Fahrer ausgesetzt, um es mal vielleicht so zu nennen, nämlich Pascal Wehrlein, der sein Team verlassen hat oder von seinem Team verlassen wurde, je nach Auslegung, um dann voraussichtlich in der 7. Formel-E-Saison, die dann im Januar 2021 beginnt, zu Porsche zu wechseln. Deswegen ist bei Mahindra ein Cockpit frei für das Saisonfinale in Berlin Und wir wissen nun endlich, Tobi, wer dieses zweite Cockpit an der Seite von Jerome D'Ambrosio ersetzen wird oder belegen wird.
Richtig. Wenn man die Geschichte der Formel E kennt, dann wird man sich nicht unbedingt wundern. Es ist jemand, der schon zum dritten Mal als Ersatz einspringt. Und nachdem er vorher für Virgin und nachher dann für Jaguar gefahren ist, hat jetzt tatsächlich Alex Lynn den Sitz bei Mahindra erhalten. Mhm. Lynn, ja, starker Fahrer, hat bei seinem Formel-E-Debüt damals für DS Virgin war es noch, in New York, ziemlich gut performt, hat auf Anhieb die Pole Position erzielt, wurde im Jahr darauf dann Stammfahrer als Teamkollege von Sam Bird, hat, ich sag mal, da aber kein Land gesehen, war deutlich schwächer als Bird, den Sitz daraufhin wieder verloren, ist dann als Ersatz für Nelson Piquet Junior bei Jaguar untergekommen in der vergangenen Saison. Und hat direkt aus dem Stand im Gen 2 Auto, das er vorher noch nicht gefahren ist, ganz gut performt. Ich kann mich an mehrere gute Leistungen erinnern, unter anderem auch in Berlin im letzten Jahr, wo er dann aber mit einem technischen Defekt ausgangs der Zielkurve stehen blieb und ich glaube sogar eine Full Course Yellow oder war sogar eine Safety Car Phase ausgelöst hat, weil das Auto mitten auf der Straße stand und sich nicht wegbewegen ließ. Auf jeden Fall hat Mahindra da einen, ja doch, ich sag mal, etwas überraschenden Coup gelandet. Es war ja vorher spekuliert worden, ob nicht vielleicht der offizielle Ersatzfahrer Nick Heidfeld ins Cockpit zurückkehrt oder aber auch der Entwicklungsfahrer Sam De Jonge. Aber man hat sich dann doch für jemanden entschieden, der Erfahrung auch im Gen 2 Fahrzeug hat, auch Rennerfahrung im Gen 2 Fahrzeug hat und tendiert deshalb zu Alex Lynn. Anders als bei Daniel Abt, der ja ausschließlich einen Vertrag für die Rennen in Berlin abgeschlossen hat. Anders als bei Abt hat man bei Lynn jedoch auch Hoffnung oder die Perspektive, ihn auch langfristig an das Team zu binden. Natürlich, wenn die Performance passt.
Berlin muss man sich wirklich beweisen. Das ist noch ein Gedanke, den ich zu Abt vorhin eigentlich hatte. Der wird natürlich in Berlin unter enormem Druck stehen. Einerseits, weil Oliver Turvey ein toller Teamkollege ist und das mal so ein guter Vergleich wird auch aus Turvey-Perspektive, wie Turvey sich gegen einen Fahrer schlagen würde, der sonst regelmäßig in die Punkte fahren kann und auch mal für ein Podium gut ist. Andererseits muss Abt sich natürlich beweisen, um in Vertragsverhandlungen für Saison 7 sich halbwegs eine gute Position zu erringen. Und das Gleiche gilt für Alex Lynn. Also in Berlin müssen sich einige Fahrer unter Beweis stellen. In kürzester Zeit wird werden zwei unheimlich interessante Wochen sicherlich. Findest du, dass Alex Lynn vielleicht sogar der stärkste Fahrer oder die beste Option ist für einen Ersatzpiloten, der keinen Stammplatz in der Formel E bisher hatte?
Ja.
Es gibt ja noch den Piquet zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Also in dieser Saison, gerade wenn man jemanden sucht, der schon Gen 2 Erfahrung hat, ist es natürlich überschaubar. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Gen 2 Saison und ich sag mal, die Fahrer, die letztes Jahr ihren Platz verloren haben, die waren nicht unbedingt diejenigen, die am meisten überzeugt haben. Selbst Nelson Piquet, der ja Meister in Saison 1 war, ja, aber der ist ja auch letztes Jahr mit Jaguar nur hinterhergefahren und dann auch nicht ganz ohne Grund dann da auch vor die Tür gesetzt worden. Ich sag mal, wenn man wirklich jemanden mit Gen 2 Erfahrung sucht, ja, wen hat man denn da überhaupt noch? Felix Rosenqvist, der ein Rennen gefahren hat, aber dann in die IndyCar-Series gewechselt ist und da auch bleibt oder geblieben ist und auch an dem Wochenende, wo in Berlin gefahren wird, ein Rennen in der IndyCar fährt. Ja, ansonsten hätte man noch Felipe Nasr. Der hat in seinen drei Rennen bei Dragon auch nicht gerade brilliert. Ja, Tom Dillmann hätte man noch. Durchaus auch guter Fahrer. Aber na, den hat man ja bei den hatte man bei Neo ja vor die Tür gesetzt, um Marchingova unterzubringen. Und man hört, dass Dillmann auch hin und wieder für ein anderes Team im Simulator fahren soll. Was allerdings nicht Mahindra ist. Ja, also das wäre auch recht unwahrscheinlich gewesen. Ja. Und dann gehen einem die Optionen quasi schon aus.
Pichito Lopez gibt's noch, glaube ich, ne?
Ja, der hat, auch die Saison bei Dragon gefahren. Ja, war aber auch weit weg davon zu brillieren, hat gegen Max Günther da, obwohl er die komplette Saison bestritten hat, richtig den Kürzeren gezogen. Von daher, ja, ich sag mal, wenn man wirklich jemanden mit Gen 2-Erfahrung haben wollte, war die Auswahl relativ überschaubar und ich sag mal, für diese sechs Rennen jetzt, die jetzt innerhalb von 9 Tagen durchgeführt werden, aber de facto die halbe Saison darstellen, sogar ein bisschen mehr, da jetzt einen Rookie für reinzuholen, das kann man sich, glaube ich, auch nur bei Audi erlauben.
Ich wollte sagen, frag mal Ingolstadt. Ich finde tatsächlich, dass Lin die bestmögliche Wahl gewesen wäre für Mahindra. Aus den genannten Gründen. Ne? Der Fahrermarkt mit Piloten, die über Gen-2-Erfahrung verfügen und jetzt vielleicht nicht ganz schlecht sind und auch für gute Ergebnisse gut sind. Ich glaube, da führt kein Weg an Alex Lin vorbei. Ich bin echt gespannt, was der für Mahindra reißen kann, denn das Team steht ja auch unter Druck. Warum, wieso, weshalb und was die einzelnen Teams alle noch erreichen müssen in Berlin, da können wir dann in einer späteren Episode ganz sicher nochmal drauf eingehen, wenn es dann näher rangeht an den Berliner Prix. Ist ja auch nicht mehr weit, ne? Ein Monat noch, genau, naja, jetzt nehmen wir es einen Tag vorher auf, aber am 5. August geht es los und wird spannend. Ich freue mich schon richtig doll drauf. Also ist gar nicht mehr allzu lange Zeit, bis endlich wieder die Vorbereitung losgeht. Die Teams testen auch schon. Also einerseits natürlich in Vorbereitung auf das Berlin-Finale, andererseits auch in Vorbereitung auf die nächste Formel-E-Saison. Da sind die ersten Teams schon in den Entwicklungsfahrten für ihre neuen Antriebsstränge. Erstaunlicherweise ja viele Teams wirklich mit neuen Antriebssträngen. Wir haben ja die Option, um Kosten einzusparen, oder die Verpflichtung vielmehr für die Teams, dass sie in den nächsten 2 Jahren nur einen neuen Motor in die Fahrzeuge bringen dürfen. Und die meisten Teams scheinen sich wohl dafür zu entscheiden, dass sie mit ihrem geplanten Entwicklungsfortschritt und ihrem Entwicklungsplan voranschreiten, also für Saison 7 einen neuen Motor in die Fahrzeuge setzen und dann in Saison 8 mit einem 2 Jahre alten Auto quasi starten. Oder am Beginn des Jahres ein Jahre altes Auto. Und da bei diesen Testfahrten wird sich natürlich auch schon ausgiebigst vorbereitet auf Berlin. Wir können aber noch ein bisschen länger in die Zukunft blicken, auch nicht nur über Saison 7 hinaus, denn wir haben kürzlich Neuigkeiten erfahren vom Weltmotorsportrat, der FIA. Die haben natürlich den Kalender für besagte 7. Saison beschlossen, aber auch die ersten Details für das Auto der 3. Formel-E-Generation. Da sind dann neue Batterien dabei, neue Reifen, ein neues Chassis und überhaupt Regelanpassungen. Und Tobi kennt sich bestens aus. Boah, vielleicht tatsächlich erstmal zeitlich am nächsten irgendwie wie dranbleiben. Das wird auch nicht viel sein, was sich für Saison 7 ändern wird. Fang doch mal mit den Änderungen für die nächste Saison an und dann müssen wir über das Generation 3 Auto reden.
Ja, Änderungen für die kommende Saison laufen sich hauptsächlich auf Kostensparmaßnahmen, was ja, ich sag mal, angesichts der aktuellen Situation nicht wirklich verwundern dürfte. Fakt ist, dadurch, dass die Rennen jetzt alle in Berlin ausgetragen werden, spart man zwar einiges an Reisekosten, aber natürlich, man hat zum Beispiel keinen Emotion Club, wo man irgendwie Hospitality für Sponsoren oder so machen könnte und so weiter. Es sind keine Fans vor Ort, die Städte zahlen kein Antrittsgeld für die Formel E. Ja, da möchte ich als Beispiel ja nur mal Jakarta nennen, wo man gefahren wäre vor 4 Wochen und wo die Formel E dann einen deutlichen zweistelligen Geldbetrag, einen deutlichen zweistelligen Millionenbetrag.
12 Euro.
einen zweistelligen Millionenbetrag bekommen hätte dafür, dass sie in Jakarta fahren. Ja, das sind natürlich Einnahmen, die alle wegbrechen, und das sind auch Einnahmen, die dafür sorgen, dass das Preisgeld, was den Teams zur Verfügung gestellt wird, niedriger wird. Die Teams haben natürlich auch weiterhin ihre Kosten. Die können ja jetzt eben schlecht mal eben das halbe Personal jetzt für ein Jahr nicht bezahlen. Von daher hat man sich ein paar Maßnahmen überlegt, wie man Kosten einsparen will. Und es geht da nicht nur darum, Kosten einzusparen. Ein weiterer Punkt und auch ganz wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass man auch den CO2-Fußabdruck der Rennserie verbessern will. Da hatten wir ja in einer der letzten Episoden schon den Nachhaltigkeitsbericht, wo zu sehen ist, dass der Ausstoß an CO2-Äquivalent rapide angestiegen ist in den letzten Jahren. Und ja, da will man jetzt die Gelegenheit nutzen, um hier auch einzugreifen. Es fängt damit an, dass in den Boxen weniger Mechaniker arbeiten dürfen ab der kommenden Saison. Statt 20 Mechanikern sind dann nur noch 17 Mechaniker pro Team erlaubt. Ja, außerdem wird es Einschränkungen geben, bei den Mitarbeitern, die zeitgleich übers Internet mit den Systemen des Teams an der Rennstrecke verbunden sind und zum Beispiel im Werk ihrer Arbeit nachgehen. So im sogenannten Mission Control, wie man das zum Beispiel aus der Formel 1 geht, wie man das zum Beispiel aus der Formel 1 kennt. Hier sind dann maximal nur noch 6 Mitarbeiter erlaubt, die von dort arbeiten dürfen. Außerdem hat man Einschränkungen beschlossen, was das Verbrauchsmaterial der Rennfahrzeuge angeht. Und zwar wird man da die Anzahl der Bremssätze, die verwendet werden dürfen, reduzieren, also weniger Bremsscheiben und weniger Bremsbeläge in der gesamten Saison erlauben. Und auch die Anzahl der Reifensätze wird verringert. Bislang ist es ja so, dass an einem Wochenende für jedes Fahrzeug 4 Sätze von den Allwetterreifen zur Verfügung gestellt werden. Zukünftig werden es nur noch 3 sein, und bei einem Doubleheader wird man sogar die Hälfte oder bis zur Hälfte der Reifensätze pro Fahrzeug einsparen. Wie das zu verstehen ist, bis zu 50% der Reifen werden eingespart, ist noch nicht ganz klar. Oder eigentlich stehen bei einem Doubleheader 6 Reifensätze zur Verfügung und bis zu 50% will man einsparen, was heißt, dass es 3 oder 4 sein werden. Ich weiß nicht, ob da noch nicht feststeht, wie man damit umgehen wird. Auf jeden Fall lautet die offizielle Verlautbarung, bis zu 50% der Reifen wird da eingespart. Ja. Außerdem hat man einen langfristigen Finanzplan entwickelt und den Teams und Herstellern einen ersten Entwurf vorgelegt. Und hier geht es unter anderem über das, was ich eben nämlich schon angesprochen habe, um die Preisgelder. Ja, dass man die Preisgelder anders verteilen will. Ich gehe davon aus, dass es darum geht, dass die Preisgelder sinken müssen, weil halt auch weniger Einnahmen auf der anderen Seite stehen. Aber dass man dann hingeht, ich sag mal, das vielleicht ein bisschen fairer, ein bisschen gerechter aufteilt, als das in der ursprünglichen Verteilung der Fall gewesen ist. Ja, das waren jetzt die Maßnahmen, die hauptsächlich darauf aus sind, Kosten zu sparen. Muss natürlich sagen, auch Emissionen gehen zurück, wenn weniger Personal vor Ort ist, wenn weniger Leute fliegen müssen, um zum Rennen zu kommen, wenn weniger Hotelzimmer gebucht werden müssen und so weiter, aber auch wenn weniger Reifen produziert und transportiert werden müssen. Nichtsdestotrotz hat die Formel E eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, und zwar eine Arbeitsgruppe Logistik. Diese soll die Logistik effizienter, damit kostengünstiger machen und auch CO2-Emissionen einsparen. Wir hatten es auch im Nachhaltigkeitsbericht, dass ein Großteil der CO2-Emissionen halt auf die Logistik zurückzuführen sind, halt die Fahrzeuge, das Material, was rund um die Welt transportiert werden muss. Und Ich habe die begründete Hoffnung, dass damit vielleicht ein Ende des viel kritisierten Rennkalender-Wahnsinns kommen könnte. Im Moment oder für diese Saison war es ja angedacht und für die kommende Saison ist es auch angedacht, dass man Rennen in Europa fahren wird, dann nach Asien, Südkorea gehen wird, wieder zurück nach Europa, um genauer zu sein nach Berlin, dann nach Nordamerika, New York und das Rennen, das Saisonfinale dann ein Rennen in London sein wird. Ja, man hat im Endeffekt drei Europa-Abschnitte, die jeweils von einem Rennen in Asien und in Nordamerika unterbrochen sind. Und da kann man sich ja ausrechnen, dass allein der diese zigtausend Reisekilometer einen sehr großen Teil des CO2-Ausstoßes der gesamten Rennserie machen. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Ich denke, da werden viele Sachen untersucht und ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch, wie gesagt, der Rennkalender möglicherweise auf dem Prüfstand stehen wird.
Sehr schön zusammengefasst, mein Lieber. Ich hoffe es ja, dass der Rennkalender auf dem Prüfstand sein wird. Haben wir ja schon ausgiebigst besprochen, warum ich ein großer Gegner bin von dieser Kalenderplanung, wie sie vorgesehen ist, für noch viel schlimmer für die aktuell laufende sechste Saison. Da ist ja jetzt schönerweise die Hälfte der ganzen Flugzeit auf Berlin zusammengedampft. Aber naja, der Plan für Saison 7 sieht schon wieder nicht gut aus. Hoffen wir es, dass es irgendwann auch bei der Formel E, obersten Formel E Etage ankommt. Naja, dass es halt keinen Sinn macht, von Europa nach Asien zu fliegen, um über Europa nach Nordamerika zu kommen, über Europa nach Südamerika und ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt gibt's natürlich auch noch die Details für das neue Fahrzeug der Formel E. Wir wissen leider immer noch nicht, wie es aussieht. Es wird ein komplett neues Chassis kommen, weiterhin von Spark. Ist so ein bisschen same procedure as last generation, Tobi. Was sagt man darauf?
Same procedure as every generation, Frederik.
Ah.
Ja, Frederik, in dem Fall Frederik Vasseur, der Chef von Spark Racing Technologies, einer in Frankreich beheimateten Zusammenschluss von mehreren Firmen, die auch schon die ersten beiden Chassis der Formel E-Boliden entwickelt und produziert haben. Die haben auch dieses Mal die Ausschreibung gewonnen und den Zuschlag erhalten. Das ist ja das, kurz noch zusammengefasst, worum es jetzt beim Weltmotorsportrat ging, dass die Ausschreibungen ja Anfang des Jahres gestartet wurden und dass jetzt die Ausschreibungsergebnisse präsentiert wurden und die FIA sich festgelegt hat, welche Firmen denn da zum Zuge kommen. Wie gesagt, Spark Racing Technologies für das Chassis. Eine Besonderheit muss man dazu sagen, dass es nicht nur das eigentliche Chassis ist, sondern auch erstmals ein Teil der Antriebskomponente mit zum Chassis dazugehört, nämlich der Frontmotor. Jetzt wird sich der ein oder andere wundern, wie Frontmotor. Der Motor sitzt doch hinten bei der Formel E. Ja, das sitzt der in der aktuellen zweiten Generation der Fahrzeuge, aber ab der dritten Generation werden wir auch einen Motor an der Vorderachse dazu bekommen. Muss aber dann direkt einschränkend dazu sagen, es wird keinen Allradantrieb geben, sondern der Motor an der Vorderachse dient tatsächlich nur zur Rekuperation, also zur Energierückgewinnung. Da sind einfach technische Grenzen gesetzt, wenn man ausschließlich an der Hinterachse Energie zurückgewinnt. Man weiß ja, bei Rennfahrzeugen ist die Bremsbalance grundsätzlich so verteilt, dass vorne etwas mehr gebremst wird als hinten. Und wenn man dann nur hinten Energie rückgewinnt, dann kann das per Definition ja schon mal nicht ganz so viel sein. Ja, also Generation 3 oder Generation 3 gewinnt auch an der Vorderachse Energie zurück, aber die Hersteller dürfen den Motor dafür nicht selber entwickeln, sondern er gehört zum Standard-Chassis dazu und wird von Spark entwickelt und zur Verfügung gestellt. Ja, der zweite Punkt, ein alter Bekannter kommt zurück in die Formel E, nämlich die Batterieentwicklung wird von Williams durchgeführt. Williams Advanced Engineering, Firma, die auch schon die Batterie an der ersten Formel E-Generation entwickelt hat, bevor man dann sich für die zweite Generation für McLaren Advanced Technologies entschieden hat. Auch eine britische Firma, gehörte früher zur Williams-Gruppe, ist mittlerweile verkauft worden und haben auch viel Erfahrung in dem Bereich. Was man dazu sagen muss, die Batterie wird sich von der Batterie, die aktuell zum Einsatz kommt, doch deutlich unterscheiden. Sie wird etwas kleiner sein, sie wird deutlich leichter sein, aber sie wird deutlich schneller aufzuladen sein. Nämlich ist es so, dass für die dritte Generation der Formel E dann auch wieder Boxenstops eingeführt werden, bei denen die Batterie schnell geladen werden kann. Das soll dann mit bis zu 600 kW erfolgen. Man will dann da Boxenstops bis zu einer Minute machen und auf die Art und Weise dann doch einiges an Energie wieder reinbekommen in den Akku. Und das sind die grundsätzlichen Eckpunkte. Und wie gesagt, Williams ist da mit der Entwicklung beauftragt. Und ich gehe davon aus, dass die den Job auch gut machen werden. Der nächste Punkt ist eine etwas größere Überraschung. Und zwar geht es um die Reifen in der Formel E. Bislang oder seit Beginn der Rennserie war das französische Unternehmen Michelin exklusiver Partner der Formel E und hatte die Allwetterreifen entwickelt. Ich glaube, wir haben aktuell sogar die vierte Generation dieser Reifen im Einsatz, die in der Zwischenzeit noch deutlich optimiert und weiterentwickelt wurden. Michelin wird am Ende von Saison 8 aus der Formel E verschwinden und damit auch der verlorene Bruder von Dilbert Gill, wie man ihn mal bezeichnet hat, das Michelin-Männchen, was immer bei der Siegerehrung zu sehen war. Denn neuer Formel E-Reifenpartner wird das südkoreanische Unternehmen Hankook. Dürfte gerade im Motorsportbereich auch relativ bekannt sein, unter anderem deshalb, weil Hankook seit einigen Jahren auch exklusiv Ausrüster in der DTM ist. Und lässt sich vielleicht irgendein Zusammenhang herstellen. Wie wir alle wissen, steigt Audi aus der DTM aus und die DTM steht deshalb vor einer ungewissen Zukunft. Möglicherweise hat es ja eine Rolle gespielt, dass auf Seiten von Hankook da in dem Bereich Kapazitäten und auch Budget frei werden. Und man hat sich auf jeden Fall um die Position als Reifenlieferant der Formel E beworben und hat den Zuschlag dann erhalten. Die Grundvoraussetzungen werden die gleichen sein wie aktuell bei Michelin. Es werden profilierte Allwetterreifen sein. Das heißt, es wird auch mit den neuen Fahrzeugen wird's keine Boxenstops geben, um Reifen zu wechseln, zum Beispiel, weil das Wetter sich ändert. Ja, das wird alles gleich bleiben. Ansonsten vielleicht noch was Allgemeines zum neuen Auto, das in diesem Zusammenhang bekannt wurde. Es ist die etwas leistungsstärkere der beiden Spezifikationen, über die wir schon mal berichtet haben, die ausgeschrieben wurden damals. Die Fahrzeuge sollen 350 Kilowatt im Qualifying leisten, statt 250 wie bislang. Im Rennen dann sind 300 kW vorgesehen. Auch da haben wir aktuell 200 beziehungsweise 230 mit Attack Mode. Außerdem, ich hatte es eben schon angesprochen, soll mit bis zu 600 Kilowatt rekuperiert werden, was sich allerdings nicht komplett an der Hinterachse darstellen lässt, weshalb auch ein Frontmotor das ergänzen soll, um halt die Energierückgewinnung dann auch in diesen Größenordnungen darstellen zu können.
Menschenskinder. Ganz schöner Batzen, den die da veröffentlicht haben, oder?
Ja, das war allerdings auch alles nur die Kurzfassung. Man muss dazu sagen, das genaue Reglement für die kommende Saison ist noch nicht veröffentlicht worden, aber damit rechnen wir, sag ich mal, in den nächsten Wochen. Und da wird dann vielleicht das ein oder andere Detail dann noch zusätzlich auftauchen.
Vielen Dank fürs Präsentieren, Fobi. Dann biegen wir ab in den letzten Teil von einem jeden E-Pod. Und zwar geht das los mit dem hier.
Der Formel E-Fakt der Woche.
Wir haben ja schon über ihn gesprochen. Ma Ching-Hua, der ehemalige, muss man dazu sagen, Nio-Formel-E-Fahrer. Der verlässt die Serie leider mit einer, unterdurchschnittlichen Leistung bei den durchschnittlichen Zieleinlaufspositionen. Wir haben das gerade mal ausgerechnet. In allen Rennen, die er in der Formel E bestritten hat, ist er im Schnitt auf Platz 16,5 ins Ziel gekommen. Sein bestes Rennresultat war ein 11. Platz. Und der Vollständigkeit halber natürlich auch noch Daniel Abts Positionsschnitt, Platz 9,37, wenn man die Nachkommastellen noch dazu nehmen möchte, also Platz 9. Er ist allerdings schon zweimal auf den ersten Platz gefahren, beziehungsweise dreimal, wenn man die Hongkong-Disqualifikation jetzt mal noch dazu nehmen würde, die ja letzten Endes aber nicht gilt.
Ist schon ein Unterschied im Vergleich zu unserem chinesischen Kollegen.
Ist schon ein Unterschied, zumindest in der Statistik, also ein Upgrade für Nio. Mal schauen, ob sich das auch auf der Strecke...
Ein Upgrade.
Guck mal, haben wir doch einen Episodentitel gefunden, du.
Ein Upgrade für Nio, okay.
Ach, wie schön. Tobis Teleskop. Dann geht's weiter mit der zweiten Rubrik, mit deiner Tobi. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, heute geht's in meinem Teleskop um den Monaco E-Prix, der am 8. Mai 2021 stattfinden soll. Das sind zwar noch gut 10 Monate, aber es gibt schon erste Details, nämlich hat der Formel E-CEO Jamie Riegel jetzt in einem Podcast mit Jaguar Hoffnung geäußert, dass das Rennen auf der Gesamtstrecke stattfinden könnte. Dann hätten wir zum allerersten Mal eine Vergleichbarkeit zwischen Formel E und Formel 1. Bislang hatte man da ja von Abstand genommen, weil der Performance-Unterschied doch relativ deutlich ist. Und ich habe es mir mal angeguckt. Auch darf ich der Formel E da keine großen Hoffnungen machen, dass sich das im Jahr 2021 ändern wird. Hintergrund: die Formel 1 erreicht sowohl auf der Start-Zielgeraden als auch am Ausgang des Tunnels Topspeeds von 295 km/h. Die Formel E wird da vielleicht mit Ach und Krach gerade mal 200 erreichen. Und was dazu führt, dass auch die Kurvengeschwindigkeiten in der Formel 1 mit dem riesigen Abtrieb und den breiten Reifen deutlich höher ist als in der Formel E, wird das dafür sorgen, dass die niedrigen 1.10er Rundenzeiten, die Formel 1 in Monaco fahren kann, für die Formel E wohl in weiter Ferne sein werden. Ich persönlich rechne damit, dass wir Rundenzeiten etwa um 2 Minuten bei der Formel E auf dem gesamten Kurs sehen werden.
Das wäre dann ja wohl die längste Rundenzeit in der Formel E, oder? Peking war noch ziemlich lang in der ersten Saison, aber da sind die Fahrer auch so 1,40er gefahren. So ein Mitte der 1,40er. Vielleicht kriegen wir das in Monaco auch noch überraschenderweise hin, aber wäre dann doch wohl die langsamste Rundenzeit in der Formel-E-Geschichte bisher.
Richtig.
Ich erinnere dich dran im nächsten Jahr, wenn wir nach Monaco fahren. Dann gucken wir mal, wer recht behält.
Das darfst du gerne machen.
Mensch, Tobi, es war schön heute mit dir. Fandst du nicht auch?
Auf jeden Fall.
Dann sage ich danke an dich fürs Dabeisein. Danke an all diejenigen, die zugehört haben. Wir hören uns dann im nächsten E-Pod wieder, wenn wahrscheinlich nochmal irgendwie neuer Fahrer bekannt gegeben wird. Irgendwie ist momentan richtig viele Fahrer-News angesagt und missfällt mir nicht. Ist mir lieber als keine Nachrichten irgendwie. Oder? Ja, ne?
Auf jeden Fall.
Gut. Na dann drücke ich auf den Outro-Knopf. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.